Josef Roth, das Spinnennetz, Teil 1.
Theodor wuchs im Hause seines Vaters heran, des Bahnzollrevisors und gewesenen Wachtmeisters Wilhelm Lohse. Der kleine Theodor war ein blonder, strebsamer und gesitteter Knabe. Er hatte die Bedeutung, die er später erhielt, sehnsüchtig erhofft, aber niemals an sie zu glauben gewagt. Man kann sagen, er übertraf die Erwartungen, die er niemals auf sich gesetzt hatte.
Der alte Lohse erlebte die Größe seines Sohnes nicht mehr. Dem Bahnzollrevisor war nur vergönnt gewesen, Theodor in der Uniform eines Reserveleutnants zu schauen. Er starb im vierten Jahre des Großen Krieges und den letzten Augenblick seines Lebens verherrlichte der Gedanke, dass hinter dem Sarge der Leutnant Theodor Lohse schreiten würde.
Ein Jahr später war Theodor nicht mehr Leutnant, sondern Hörer der Rechte und Hauslehrer beim Juwelier Efrussi. Im Hause des Juweliers bekam er jeden Tag weißen Kaffee mit Haut und eine Schinkensemmel und jeden Monat ein Honorar. Es waren die Grundlagen seiner materiellen Existenz. Vom Wirtschaftlichen Verband der Reserveoffiziere bezog Theodor einmal wöchentlich Hülsenfrüchte. Diese teilte er mit Mutter und Schwestern, in deren Hause er lebte. Geduldet, nicht wohlgelitten, wenig beachtet und, wenn es dennoch geschah, mit Geringschätzung bedacht.
Die Mutter kränkelte, die Schwestern gilbten. Sie wurden alt und konnten es Theodor nicht verzeihen, dass er nicht seine Pflicht als Leutnant und zweimal im Heeresbericht genannter Held zu fallen erfüllt hatte. Ein toter Sohn wäre immer der Stolz der Familie geblieben. Er hätte den Schwestern sagen können, dass er sein Unglück nicht selbst verschuldete, dass er die Revolution verfluchte, dass er einen Hass gegen Sozialisten und Juden nährte, dass er jeden seiner Tage wie ein schmerzendes Joch über gebeugtem Nacken trug und in seiner Zeit sich eingeschlossen wähnte wie in einem sonnenlosen Kerker.
Aber er sagte nichts. Immer war er schweigsam gewesen. Immer hatte er die unsichtbare Hand vor seinen Lippen gefühlt. Immer. Als Knabe schon. Nur das auswendig Gelernte, dessen Klang schon fertig und ein Dutzendmal lautlos geformt in seinen Ohren, seiner Kehle lag, konnte er sprechen. Er musste lange lernen, ehe die spröden Worte nachgiebig wurden und sich seinem Gehirn einfügten.
Jede Stunde hatte ein fremdes Gesicht. Alles überraschte ihn. Jedes Ereignis war schrecklich, nur weil es neu war. Und verschwunden, ehe er es sich eingeprägt hatte. Aus Furchtsamkeit lernte er Sorgfalt, wurde fleißig, bereitete sich mit hartnäckiger Ruhelosigkeit vor und wieder entdeckte er, dass die Vorbereitung noch zu mangelhaft gewesen. Aber er verzehnfachte seinen Eifer, brachte es bis zum zweiten Platz in der Schule. Primus war der Jude Glaser, der leicht und lächelnd, von Büchern und Sorgen unbeschwert durch die Pausen strich, der in 20 Minuten den fehlerlosen lateinischen Aufsatz ablieferte und in dessen Kopfe Vokabeln, Formeln und unregelmäßige Verba zu wachsen schienen, ohne mühevoll gezüchtet zu werden. Der kleine Efrussi war Glaser so ähnlich, dass Theodor Mühe hatte, vor dem Sohn des Juweliers Autorität zu bewahren. Denn so sicher schrieb der junge Efrussi einen Fehler hin, so selbstbewusst sprach er ihn aus, dass Theodor am Lehrbuch zu zweifeln und seines Schülers Irrtum gelten zu lassen geneigt war.
Immer war es so schon gewesen. Immer hatte Theodor der fremden Macht geglaubt, jeder Fremden, die ihm gegenüberstand. In der Armee nur war er glücklich. Was man ihm sagte, musste er glauben, und die anderen mussten es, wenn er selbst sprach. Theodor wäre gern sein Leben lang bei der Armee geblieben.
Anders ist das Leben in Zivil. Grausam. Voller Tücke in unbekannten Winkeln. Gibt man sich Mühe, sie hat keine Richtung. Kräfte verschwendet man an Ungewisses. Es ist ein unaufhörliches Aufbauen von Kartenhäusern, die ein geheimnisvoller Windzug umbläst. Alle haben es leicht. Am leichtesten die Glasers und Efrussis. Der wird Primus und der Juwelier und jener Sohn des reichen Juweliers. Nur in der Armee sind sie nichts geworden, selten Sergeanten. Dort siegt Gerechtigkeit über Schwindel. Denn alles ist Schwindel. Glasers Wissen unredlich erworben wie das Geld des Juweliers. Erschwindelt ist die Revolution. Der Kaiser betrogen, der General genarrt. Die Republik ein jüdisches Geschäft.
Theodor sah das alles selbst und die Meinung der anderen verstärkte seine Eindrücke. Kluge Köpfe wie Wilhelm Tiedemann, der Physiker Lorenz, der Rassenforscher Mannheim behaupteten und bewiesen die Schädlichkeit der jüdischen Rasse an den Vortragsabenden des Vereines deutscher Rechtshörer.
Erst haben sie die Armee vernichtet, nun beherrschen sie den Staat. Sie erfanden den Sozialismus, die Vaterlandslosigkeit, die Liebe für den Feind. Sie haben die Polizei in Händen und verfolgen die nationalen Organisationen. Und man muss ihre Söhne unterrichten, von ihnen leben, schlecht leben. Wie leben sie selbst? Oh, wie herrlich leben sie!
Durch ein graues, silbern schimmerndes Gitter von der gemeinen Straße getrennt war das Haus Efrussis und von grünem, weitem Rasen umgeben. Weiß schimmerte der Kies, noch heller die Treppe, die zur Tür führte. Bilder in Goldrahmen hingen im Vestibül und ein Diener in grün-goldener Livree empfing und verneigte sich. Der Juwelier war hager und groß, immer in einer hohen schwarzen Weste gekleidet, deren Ausschnitt nur ein Stückchen schwarzer, mit einer haselnussgroßen Perle geschmückter Kragenbinde freiließ. Theodors Familie bewohnte 3 Zimmer in Moabit und kein Rang tröstete ihn über die Not seines Lebens. Er war ein Hauslehrer mit gescheiterten Hoffnungen, begrabenem Mut, aber ewig lebendigem, quälendem Ehrgeiz.
Frauen mit einer süßen, lockenden Musik in den wiegenden Hüften gingen an ihm vorbei. Unerreichbar, und er war doch geschaffen, sie zu besitzen. Als Leutnant hätte er sie besessen, alle. Auch die junge Frau Efrussi. Wie ferne war sie. Aus jener großen Welt kam sie. Sie war eine Dame, jüdisch, aber eine Dame. Was ahnte er jetzt von Damen? Sein waren die kleinen Mädchen für billiges Geld, die hastige Minute kalter Liebe im nächtlichen Dunkel des Hausflurs, umflattert von der Furcht vor dem zufällig heimkehrenden Nachbarn, die Lust, die in der Angst vor dem überraschenden Schritt erlosch, wie die Glut erkaltet, die roh in Flüssigkeit geschleuderte. Nicht von seiner Welt war sie, die Frau Efrussi. Niemand hatte ihm so viel Schönes, so einfach und herzlich gesagt. Sie verstehen es vortrefflich, Herr Lohse. Gefällt es Ihnen hier? Fühlen Sie sich wohl bei uns? Oh, wie war sie gut, schön, jung. Niemals erreichte er sie. Wie wollte er es?
Glühend war sein Wunsch, aber erloschen der Glaube an seine Kraft zu erobern, da er nicht mehr Leutnant war. Er hätte es erst wieder werden müssen. Er wollte es werden. Leutnant werden oder sonst etwas. Nicht bleiben in der Verborgenheit. Nicht mehr einsam unter den vielen. Allein mit seiner vergeblichen Sehnsucht gehört zu werden. und mit der ewigen Enttäuschung des Überhörten, Geduldeten und wegen seiner dankbaren Aufmerksamkeit Beliebten.
Oh, glaubten Sie, er wäre harmlos und ungefährlich? Sie sollten sehen. Alle sollten es sehen. Bald wird er aus seinem ruhmlosen Winkel treten. Ein Sieger. Nicht mehr gefangen in der Zeit. Nicht mehr unter das Joch dieser Tage gedrückt. Es schmetterten helle Fanfaren irgendwo am Horizont.
Manchmal überfiel ihn sein eigener Stolz wie eine fremde Gewalt. Und er fürchtete seine Wünsche, die ihn gefangen hielten. So oft er durch das Brandenburger Tor ging, träumte er den alten verlorenen Traum vom siegreichen Einzug auf schneeweißem Ross, als berittener Hauptmann an der Spitze seiner Kompanie, von tausenden Frauen beachtet, vielleicht von manchen geküsst, von Fahnen umflattert und Jubel umbraust. Diesen Traum hatte er in sich getragen und liebevoll genährt, vom ersten Augenblick seines freiwilligen Eintritts in die Kaserne, durch die Entbehrungen und Lebensnöte des Krieges. Der Traum drängte zum Ausbruch wie eine Krankheit, die lange unsichtbar in Gelenken, Nerven, Muskeln lebt und alle Blutgefäße des Körpers erfüllt, der man nicht entrinnen kann, es sei denn, man entrinne sich selbst.
Und zufolge jener unbekannten Gewalt, welche Theodor schon oft geholfen hatte und die ihn lehrte, dass der Erfüllung jeder qualvollen Sehnsucht im letzten Moment eine günstige äußere Bedingung auf halbem Wege entgegenkommt, ereignete es sich, dass er den Dr. Trebitsch im Hause Ephrussis kennenlernte. In der ersten Viertelstunde ihrer Bekanntschaft sprach der Dr. Trebitsch unermüdlich, und sein blonder, herabfließender Bart bewegte sich vor den Augen Theodors in regelmäßigem Auf und Ab und störte die Aufmerksamkeit des Zuhörers. Noch nie war Theodor einem Vollbart so nahe gewesen.
Plötzlich stöberte ihn der Klang eines Namens aus seiner betäubten Zerstreutheit auf. Es war der Name des Prinzen Heinrich. Und mit dem Instinkt eines Mannes, der zufällig einem Prunkstück aus seiner verschütteten Vergangenheit begegnet, und es mit rettend hastiger Gebärde an die Brust reißt, rief Theodor: Ich war Leutnant im Regiment seiner Hoheit des Prinzen Heinrich.
Der Prinz wird sich sehr freuen, sagte Dr. Trebitsch. Und seine Stimme war nicht mehr fern, sondern ganz, ganz nahe.
Sie fuhren im Auto ins Casino und Theodor breitete sich aus. Sein Körper fühlte durch Paletot, Rock, Weste die sanfte, kühle Nachgiebigkeit des Leders. Die Füße lehnte er gegen den vorderen Sitz. Die Zigarre erfüllte das Coupé mit dem satten Duft einer überflüssigen Behaglichkeit. Man trank Schnaps und Bier und der Abend im Casino erinnerte an eine Kaisergeburtstagsfeier. Theodor war Gast an der Seite des Prinzen. Nicht einen Moment verlor er seine Hoheit aus den Augen. Nicht für die Dauer eines Augenblicks vergaß Theodor, dass er jetzt endlich die Gelegenheit ergreifen konnte, Teile seines Traums zu verwirklichen.
War er noch der kleine, unbekannte Hauslehrer eines jüdischen Knaben? Kannte ihn der Prinz nicht? Kannten ihn nicht alle Herren, die hier um den Tisch saßen?
Dann stellte es sich heraus, dass Theodor und der Prinz denselben Weg nach Hause hatten. Und sie saßen zusammen im Auto. Theodor redete unterwegs. Frau Ephrussi fiel ihm ein und er erzählte von ihr dem Prinzen.
Ihre großen grünen Augen sah er, ihre Schultern. Er streifte ihr die Kleider ab. Sie stand vor ihm in der Unterwäsche. Sie trug violette Unterhöschen.
Er erzählte alles dem Prinzen, was er sah, tat, erlebte. Ich streife ihr das Hemd ab, sagte Theodor. Hoheit müssen wissen, sie hat braune Brustwarzen. Ich beiße in ihre harte Brust.
Sie sind ein famoser Junge, sagte der Prinz.
Der Prinz wiederholte diesen Satz auch später noch, als sie im Zimmer saßen und einen schwarzen Kaffee tranken und noch einen Likör. So nahe saßen sie beieinander, ihre Schenkel berührten sich. Und der Prinz hielt Theodors Hand und drückte sie. Und auf einmal war Theodor nackt. Und der Prinz Heinrich ebenfalls.
Der Prinz hat eine dicht behaarte Brust und sehr dünne Beine. Seine Zehen sind ein bisschen verkrümmt. Theodor hat den Kopf gesenkt und obwohl es ihm peinlich ist, muss er die Zehen betrachten. Es wäre schon bei weitem besser, den Prinzen ins Angesicht zu sehen. Das Angesicht ist der einzige bekleidete Körperteil des Prinzen. Theodor liegt auf dem warmen, weichen Eisbärfell und neben ihm atmet schwer und laut der Prinz Heinrich. Der Prinz beißt in Theodors Fleisch. Die Bartreste des Prinzen kratzen. Seine gekräuselten Brust- und Beinhaare kitzeln Theodor.
Er erwachte in einem halbdunklen Zimmer. Und sein erster Blick traf ein großes Ölporträt des Prinzen an der Wand. In einer erschreckenden Wachheit sah er alle Ereignisse der vergangenen Nacht. Er kämpfte gegen sie, vergeblich. Er versuchte, sie auszulöschen, sie waren überhaupt nie gewesen. Er begann, an allerlei entfernte Dinge zu denken, er konjugierte ein griechisches Verbum. Aber seine letzten Erlebnisse überfielen ihn, eine Schar zudringlicher Fliegen. Er stieg langsam die Stiege hinunter und nahm den Gruß eines alten, ehrfürchtigen Dieners entgegen.
Prinz Heinrich hielt die Füße in der gefüllten Schüssel unter dem Tisch, während er Frühstück aß. »Guten Morgen, Theo«, sagte der Prinz und ließ Theodor stehen. Der Prinz brach ein Ei nach dem anderen auf und schüttete die Dotter in ein Glas. »Schon gegessen?« Und er schob Theodor Eier, Butter und Brot zu. Die Nahrung kräftigte Theodor. Er aß schweigsam. Eine gute, wohltätige, klare Ruhe kehrte in ihm ein. Und plötzlich, als hätte sich die Zunge von jeder Abhängigkeit befreit, huschte seine hurtige Frage über den Tisch, ob der Prinz einen Sekretär brauche. Prinz Heinrich nickte. Längst hatte er die Frage erwartet.
Er schreibt etwas auf seine Visitenkarte. »Trebitsch«, sagt der Prinz. »Nichts mehr.« Und als Theodor aufsteht, »Guten Morgen.« Und Theodor verlässt das Haus und geht durch den märzfrischen Tiergarten und saugt die Bläue des Himmels ein und das erste Zwitschern der Vögel und weiß, dass er bergaufwärts geht. Obwohl die Straße eben ist. Und er weiß, dass man durch Abgründe muss und dass man vergessen soll. Ablegen will er hindernde Erinnerungen an die Ereignisse der vergangenen Nacht. Sie ist verschlungen von der strahlenden Bläue des Morgens.
Trebitsch nahm ihn auf. Bei feierlichem Kerzenglanz schwor Theodor einen langen Eid, setzte er seinen Namen auf ein Blatt Papier, dessen Inhalt er kaum gelesen hatte. Seine Hand lag 2 Minuten lang in der behaarten Tatze eines Mannes, den man Detektiv Klitsche nannte und der von nun an Theodors Vorgesetzter sein sollte. Nun war Theodor Mitglied einer Organisation, einer Gemeinschaft, deren Namen er nicht kannte. Einen Buchstaben wusste er nur und eine römische Zahl, den Buchstaben S und die Zahl 2 und den Sitz dieser unbekannten Macht, der in München war. Befehle hatte er von Klitsche zu erwarten, briefliche, mündliche. Gehorsam unter allen Umständen war Bedingung und ebenso Verschwiegenheit. Tod stand auf Verrat und Vernichtung auf unbedacht gesprochenes Wort.
Ich, Theodor Lohse, bin Mitglied einer geheimen Organisation.
Es ging Theodor zu schnell und gegen die Bedächtigkeit seines Gemüts. Er erschrak wiederum vor so viel Neuem. Er kam sich überrumpelt vor. Er fürchtete sich vor dem Kerzenglanz und den tönenden Worten des Schwurs. Und den Tod fühlte er nahe wie ein bereits zum Verräter gewordener und Verurteilter. Am grässlichsten war die Vorstellung, dass kein Entrinnen möglich war und dass er nicht mehr zurück konnte. Zurück in die geborgene Stille einer hausleeren Existenz, die Freiheit war. Aber welch ein Lohn konnte ihm werden?
Ich sprenge die Zeit, in der ich gefangen bin. Den sonnenlosen Kerker dieses Daseins. Werfe das drückende Joch dieser Tage ab. Steige auf. Zerschmettere geschlossene Pforten. Ich, Theodor Lohse, ein Gefährdeter, aber ein Gefährlicher. Mehr als ein Leutnant, mehr als ein Sieger auf trabendem Ross zwischen grüßenden Spalieren. Retter des Vaterlandes vielleicht. In diesen Zeiten gewinnt der Wagende.
Ein paar Tage später bekam er den ersten Befehl, bei Frussi zu kündigen. Zugleich den ersten Scheck über einen fantastisch hohen Betrag bei der Dresdner Bank zu beheben. Niemals war so viel Geld bei Theodor gewesen. Im Nu veränderte der Besitz seine Miene, seinen Gang, seine Haltung, seine Umwelt. Es war ein heller Aprilabend, die Fenster einer ganzen Häuserfront standen offen, zwitschernde Spatzen hüpften zwischen gelbem Pferdekot. Die Mädchen lächelten und schienen sehr zugänglich. Das war ein Tag, an dem ihm die Kündigung bei Efrussi leicht fallen musste. 2 Jahre war er ins Haus gekommen, Tag für Tag, und jetzt wird er die junge Frau Efrussi nicht mehr sehen.
Er könnte vielleicht schriftlich kündigen, unter irgendeinem Vorwand. Prüfungen nehmen ihn jetzt so in Anspruch. Allein das wäre nicht nur Lüge, wäre Feigheit sogar. Und die Gelegenheit, dem verhassten Efrussi die lange, krampfhaft zurückgehaltene Wahrheit zu sagen, versäumt. Herr Efrussi, ich bin ein armer Deutscher, Sie ein reicher Jude. Es bedeutet Verrat, eines Juden Brot zu essen.
Aber Theodor sprach nicht so zu dem schwarzen, hageren Efrussi. Er sagte nur, »Ich will Ihnen etwas mitteilen, Herr Efrussi. Ihren Gehalt will ich erhöhen«, unterbricht Efrussi. »Nein, im Gegenteil, ich will kündigen.« »Weshalb?« »Weil Herr Trebitsch nämlich«, Efrussi lächelt. »Sehen Sie, Herr Lohse, ich kenne den Trebitsch schon sehr lange. Sein Vater war ein Geschäftsfreund meines Vaters. Er war groß und bedeutend in der Manufaktur. Sein Sohn hätte besser daran getan, im Geschäft zu bleiben. Ich kenne die Kindereien des Dr. Trebitsch. Sie sind der 3. Hauslehrer, den er mir wegnimmt. Er ist ein stiller Narr. Er ist ein Freund seiner Hoheit des Prinzen Heinrich. Ja, sagt Efrussi, der Prinz hat bekanntlich viele Freunde. Was wollen Sie damit sagen? Ich war Leutnant im Regiment des Prinzen. Des Prinzen Regiment war bestimmt ein tapferes. Übrigens halte ich sehr viel vom Prinzentum im Allgemeinen, aber sehr wenig vom Prinzen. Aber das gehört nicht hierher. Doch, sagte Theodor und, ohne Efrussis letzten Satz begriffen zu haben, Sie sind Jude. Das ist mir nicht neu, Efrussi lächelte. Auch Trebitsch ist Jude, ohne dass ich den Wunsch hätte, mich mit ihm zu vergleichen. Aber ich verstehe Sie. Ich lese ja die nationalen Blätter. Hier ist Ihr letztes Monatsgehalt. Lassen Sie sich durch nichts abhalten, es zu nehmen. Es gebührt Ihnen.
Theodor hat die erste Aufgabe erfüllt. Er hat ein blutendes Herz mitgenommen. Er wird niemals mehr Frau Efrussi sehen. Und es ist, als hätte er jetzt erst seinen langen, klingenden Eid geleistet. Diese Kündigung war wie ein donnernd zugeschlagenes Tor. Abschluss eines Weges. Ende eines Lebens.
Theodor ging planlos durch die Straßen, mit rastlos leerlaufendem Eifer angefüllt. Er empfand die Notwendigkeit, seiner Beflissenheit ein sichtbares Gebiet zu erobern, deutliche Erfolge zu konstatieren. Vor einem Schaukasten eines Fotografenateliers unter den Linden blieb er stehen. Hier hing das farbige Bild des Generals Ludendorff, ein Paradestück des Fotografen.
Immer war es Theodors Bestreben gewesen, mit den Großen und Größten in irgendeinen Kontakt zu gelangen. Schon in der Schule hatte er es durch allerlei Dienst- und Ehrenerweisungen erreicht, dass ihn der Leiter in den Pausen mit irgendeinem persönlichen Auftrag begnadete. Im Kriege war er nach kurzen Monaten Adjutant des Obersten geworden. Und beim Anblick des Ludendorffschen Bildes verfiel Theodor auf den Gedanken, seine alte Methode anzuwenden und eine Verbindung mit dem General herzustellen. Und Theodor begab sich in ein Café und schrieb einen ehrerbietigen Brief an Ludendorff nach München, ohne nähere Adresse, im Vertrauen auf die Popularität des Generals und die Zuverlässigkeit der Post. Und es geschah, dass Theodor wirklich eine Antwort erhielt. Er las und wuchs bei jedem der kurzen, metallenen Worte.
Lieber Freund, Sie gefallen mir. Arbeiten Sie fleißig mit Gott für Freiheit und Vaterland. Ihr Ludendorff.
Theodor las den Brief. In der Bahn, an der Haltestelle, im Kolleg und während er aß. Wie ein frommer Bibeldeuter im Text der Heiligen Schrift, so fand Theodor in den Zeilen des Generals immer wieder einen neuen Sinn. Bald kam er zu der Überzeugung, dass Ludendorff von Theodor Loses Eintritt in die Geheimorganisation wisse. Trebitsch musste es ihm mitgeteilt haben.
War Theodor Lose nicht ein persönlicher Freund des Prinzen? Mein lieber Freund, schrieb der General. So schreibt man einem, der mehr verspricht, als er schon geleistet hat.
Theodor begab sich in die Germania. Wilhelm Tiedemann und andere vom Bunde deutscher Rechtshörer waren anwesend. Und Tiedemann war ebenso wie Theodor überzeugt, dass Ludendorff seines neuen Freundes Persönlichkeit schon längere Zeit kennen musste. Alle sagten es Theodor. Alle waren seine Freunde. Aus aller Augen strömte ihm Liebe entgegen. Er lud sie ein. Man trank auf Kosten Theodors. Man ließ ihn hochleben. Er sprach viel und noch mehr fiel ihm ein. Als er fortging, trug er ein gewaltiges Geräusch seiner eigenen Worte davon.
Der nächste Morgen brachte ihm eine Einladung zum Detektiv Klitsche. Er hätte keine Briefe zu schreiben, an Ludendorff am allerwenigsten. Noch weniger hätte er darüber reden sollen. Er wäre nicht der Einzige im Bunde der Rechtshörer, der zur Organisation gehörte. Und jedes Wort, das er gestern gesagt, war Klitsche hinterbracht worden.
Flammende Räder kreisen vor Theodors Augen. Er ist plötzlich der kleine Einjährige und steht im Kasernenhof. Er nimmt vorschriftsmäßig stramme Stellung an. Er ist ein kleiner Einjähriger mit der Aussicht auf einen gefreiten Knopf. Über Abhänge und durch Niederungen führt der Weg.
Sein Weg führte vorläufig zu der Wohnung des Malers Klaften. Theodor hieß Friedrich Trattner und war Genosse aus Hamburg. Moderne Bilder sah er bei Klaften, farbenrauschende Fanfaronaden, gelbe, violette, rote. Theodor sagte, sehr schön. Seine Bewunderung genügte allen und ersetzte die Legitimation. Man sagte Genosse Trattner zu ihm. Er trug seinen neuen Namen mit Inbrunst. Er, den jede neue Situation erschüttern konnte, jetzt erfand er selbst Situationen. Abenteuerliche Ausbrüche aus Gefängnissen, plötzliche Flucht vor auftauchenden Spitzeln, Prügeleien mit Polizei und Studenten. Theodor wuchs in Friedrich Trattner hinein. Durch den Körper dieser Figur, die er spielte, ging es zu Ansehen und Geltung. Es war wie eine Gefreitencharge beim Militär, die man ganz durchkosten musste, ehe man weiterkam.
Der Maler Klaften porträtierte Theodor. Er erschrak vor seinem eigenen Bildnis. Es war, als hätte er in einen furchtbaren Spiegel gesehen. Sein Angesicht war rund, rötlich, die Nase platt, mit leise angedeuteter Spaltlinie auf dem breiten, flachen Rücken. Der Mund war breit mit aufgeworfenen Schaufellippen. Der kleine Schnurrbart verhüllte die wirkliche Lippe zwar, aber die gemalte nicht.
Das Bild hing im Zimmer und verriet ihn. Alle, die das Porträt sahen, wurden schweigsam und betrachteten Theodor verstohlen. Er fühlte sich fast entlarvt und wäre vor diesem Bild geflohen, wenn nicht der junge Kommunist Timme eingetroffen wäre. Timme hatte Ekrasit im Keller eines sicheren Gastwirtes eingelagert. Er wollte es im Dienst der Revolution explodieren lassen. Er sprach von der Notwendigkeit einer neuen revolutionären Tat und fand Zustimmung bei allen. Bei Theodor Begeisterung.
Theodor hörte mit 1000 Ohren. 1000 Arme hätte er bereithalten mögen. Er entsann sich jener Spinne in den Sommerferien seiner Knabenzeit, die er jeden Tag mit gefangenen Fliegen gefüttert hatte. Des atemlosen Wartens auf das hastige Heranklettern des Tieres, sein sekundenlanges Lauern, den letzten todbringenden Anlauf, der Sturz und Sprung und Fall in einer Bewegung war. So saß er jetzt selbst, sturzbereit, zum Sprunge entschlossen. Er hasste diese Menschen, wusste nicht weshalb und führte für sich selbst Gründe seines Hasses an.
Sie waren Sozialisten, Vaterlandslose, Verräter. In seiner Gewalt waren sie. Oh, er hatte Gewalt über 5, 6, 10 Menschen. Er hatte wieder Macht über Menschen. Theodor Lohse, der Hauslehrer, Jurist, vom Prinzen Missbrauchte, von seinen Kameraden Verratene.
Sie stritten über das Objekt ihres Angriffs. Einige wollten den Reichstag, andere die Polizei. Andere rieten zur Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Wer die Tat ausführen sollte? Sie einigten sich auf das Los. Es traf Goldscheider, der die Güte predigte und bei jeder Gelegenheit das Neue Testament zitierte. Theodor ging. Spät in der Nacht verließ er das Haus, schritt durch den finsteren, rauschenden Tiergarten zu Trebitsch. Die letzte Allee durchlief er, gedrückt in das Dunkel der schattenden Bäume. Er schilderte eine unermessliche Gefahr, in der er schwebte. Spitzel hätten ihn hierher verfolgt, kommunistische Spitzel. Unterwegs sei er auf einen Omnibus gesprungen. Sie ahnten, dass er nicht Rattner heiße. Und während er erzählte, steigerte sich seine Furcht. Er log nicht mehr mit Vorbedacht, sondern schilderte seine ängstlichen Vorstellungen. »Man solle sie nicht stören«, sagte Trebitsch sanft und lächelnd wie immer.
Eine Viertelstunde, nachdem Goldscheider die Lunten angesteckt hatte, rief Theodor die Polizei an. In einigen Minuten würde ein Unglück geschehen. Rechts hinter dem Gitter um die Siegessäule liege Ekrasit. Dann ging Goldscheider zurück in Klaftens Wohnung. Polizei hielt ihn an, fesselte ihn rasch und lautlos. Aus dem Zimmer kamen die Verhafteten, zu zweit aneinander gefesselte Freunde. An der Seite des Kommissars stand Trattner, der Genosse Trattner. Sie spuckten alle gleichzeitig, wie auf Kommando, und ehe man sie hindern konnte, in sein Angesicht. Theodor wischte den Speichel mit dem Tuch fort. Er lachte. Er lachte kurz, laut und tief. Es klang wie ein halber Schrei.
In den Zeitungen flackerten die Sensationen auf. Kommunistischer Anschlag von einem Mitglied der technischen Nothilfe vereitelt. Theodor Lohse wurde einige Mal genannt. Man gratulierte. Seitdem er im Heeresbericht erwähnt worden war, hatte er seinen Namen niemals mehr gedruckt gesehen. Jetzt begegnete er seiner Tat in allen Zeitungen. Es kam ein Mann vom Nationalen Beobachter, ein dünnes Männchen, das sich beständig mit irgendwelchen Gegenständen auf dem Schreibtisch beschäftigte, während es sprach. Es lud Theodor zur Mitarbeit ein.
Er war mit sich zufrieden und überzeugt, dass Willenskraft und Begabung ihm diese kurzen Fortschritte in kurzer Zeit ermöglicht hatten. Er wurde stolz auf seine Spionierfähigkeit und nannte sie eine diplomatische. Sein Interesse für Kriminalistik steigerte sich. Er kaufte Waffen aller Art, Jagdmesser und Dolche, eine Pistole, einen Gummiknüppel. Er ging niemals ohne Revolver, er sah in jedem Passanten einen kommunistischen Spitzel. Dass er nicht verfolgt wurde, wusste er. Aber er vergaß es, besonders wenn er ein Kriminaldrama im Kino gesehen hatte. Es schmeichelte ihm, verfolgt zu werden. Und also glaubte er daran.
Hinter jeder klaren Tatsache sah er Schleier, die Geheimnis und wahren Sachverhalt bargen. Er las politisch-philosophische Schriften, die Trebitsch verfasst hatte. Flugschriften, in denen Zusammenhänge zwischen Sozialismus, Juden, Franzosen und Russen aufgedeckt wurden. Diese Lektüren befruchteten Theodors Fantasie. Er glaubte nicht nur, was er gelesen hatte, er kombinierte aus dem gelesenen Material neue Tatsachen und entwickelte sie im Nationalen Beobachter. Seitdem er gedruckt wurde, steigerte sich seine Sicherheit. Die Aufsätze wurden immer gewalttätiger, bis das Blatt für einen Monat verboten wurde und ausdrücklich wegen der Artikel Theodor Loses.
Indessen fehlte es ihm an Geld. Weit und breit war keine Aussicht mehr, Neues zu verdienen. Es waren ruhige Zeiten. Im Büro des Detektivs Klitsche ließen sich keine Spitzel mehr blicken. Klitsche war allerdings nicht auf sie angewiesen, er bekam Gehalt. Er stand in steter Verbindung mit München. Theodor hätte gern eine ähnliche Stelle bekleidet. Er liebte Klitsche nicht. Klitsche war ein Hindernis. Er ließ manchmal bei Trebitsch seine Unzufriedenheit merken. Einmal sagte Trebitsch im Spaß, vielleicht stirbt Klitsche.
Wie? Ist es ganz unmöglich? Verkehrt Klitsche nicht mit kommunistischen Spitzeln? Wer beaufsichtigt ihn? Wer kennt ihn eigentlich genau? Muss es nicht einem aufmerksamen Beobachter gelingen, den Detektiv zu fangen?
Vorläufig war es unmöglich. Und Theodor brauchte Geld. Ein Versuch bei Trebitsch, eine Anleihe zu machen, schlug fehl. Trebitsch erklärte nicht nur, dass er selbst Schulden habe, sondern er verwies auch auf reichere Menschen aus der Bekanntschaft Theodors, wie zum Beispiel der Prinz es war.
Der Prinz hörte nicht alles, was Theodor sagte. Schließlich unterbrach er ihn. Du kannst mit mir nach Königsberg fahren, zur Bootstaufe. Sie standen am nächsten Tag am Seeufer und es regnete. Der Prinz trat an das Boot, gab ihm seinen Namen und zerschmetterte ein Weinglas am Bordrand. Alle riefen dreimal Hip Hip Hurra und der Regen rauschte. Nachmittags besichtigten sie eine Ehrenkompanie der Reichswehr, lernten die Burschenschaft Renania kennen und Theodor erkannte in dem Studenten Günther einen Kameraden aus dem Felde. Sie tranken zusammen, sie gingen durch die Stadt, sie erzählten Erlebnisse, sie hielten einander für prachtvolle Menschen und umarmten sich.
Nun gab es kein Geheimnis zwischen ihnen. Theodor verschwieg nur seine Verbindung mit dem Prinzen und mit Klitsche. Dennoch nannte er auch diesen Namen einmal. Und nun gestand Günther, dass auch er der Stelle S2 in München angehöre und von Klitsche Aufträge erhalte. Aber er sei jetzt der Politik müde und wolle heiraten. Seine Braut lebe in Berlin. Ja, er wolle mit Theodor nach Berlin fahren. Er sehne sich. Seine Braut war die Tochter eines Arbeiters. Der Vater Betriebsrat bei den Schuckertwerken und ein Roter. Ob Günther nun auch ein halber Roter wäre, fragte Theodor. Er hielt die Hände in den Taschen und spreizte die Finger. Er horchte mit 1000 Ohren. Nein. Aber Günther sprach mit seinem Schwiegervater und ließ eines jeden Meinung gelten. Sie fuhren zusammen. Der Prinz schlief in einem Abteil nebenan und Theodor schwieg. Er sah in die Landschaft. Er betrachtete Günther, den strohblonden, blauäugigen Buben, mit dem dummredlichen Gesicht.
Was war ihm Günther? Liebte er Günther? Liebte er jemanden? Ja, er liebte sein Volk. Im Dienste seines Volkes stand er. Wenn Günther nicht die Wahrheit sprach, wenn er nur die Hälfte sagte, wenn er ein Verräter war, mit den Kommunisten verhandelte, die Organisation verriet. Hier war Theodor auf eine Sache gestoßen und musste vorsichtig sein. Die Sache wies einen Weg.
Sie gingen durch den Abend, Arm in Arm. Theodor und Günther. Schon betäubte ihn die Macht, Theodor, den Mächtigen. Schon knotete er Schlingen mit gehässigen Fingern. Theodor, der Kluge. Sah er seine Verdienste, sich selbst erhaben über Klitsche, über Trebitsch, über alle. Er fuhr nach München, mächtig wurde er, übernahm die Leitung. Theodor, ein Führer.
Hastig lief er zu Trebitsch, erzählte von Günthers Verrat. Gefahren sah er und schilderte sie und hetzte sich in Begeisterung, angespornt durch des Bärtigen zustimmendes Lächeln. Am Abend sendete Klitsche Boten aus. 16 Angehörige der Stelle S2 kamen zusammen. 2 Kerzen entzündete Trebitsch und verlas das Protokoll mit Theodor. Hat Günther gestanden, dass sein Schwiegervater Kommunist und Haupt einer geheimen Organisation ist? Ja. Die Arbeiter mit Waffen versorgt? Ja. Und Günther beteiligt sich an den Arbeiten? Ja. Die Paragraphen 8 und 9 aus den Statuten lauten: Dem Fehmetod verfallen ist, wer gegen die vaterländischen Organisationen durch List oder offene Gewalt vorgeht, wer mit Parteien der Linken ohne Wissen der Leitung und nicht zu Spionagezwecken Verkehr pflegt. Der Student Günther ist schuldig.
Der Verräter zahlt mit Blut. Schlagt sie tot, die Judenbrut. Deutschland über alles.
Es war eine Freiturnübung in Weißensee angesagt. Von den anderen entfernt gingen Klitsche, Theodor und Günther. Gast war Günther, herzlich begrüßt und mit Witzen unterhalten. Man hörte das starke Lachen Klitsches. Sie blieben stehen, beschlossen zu rasten. Es hackte ein Specht unermüdlich. Schüchtern pfiff ein Vogel. Hunderte Mücken tänzelten in der ungewöhnlich warmen Aprilsonne. Frisch und betäubend roch der Waldboden.
Theodor möchte gern das Ende des Waldes sehen. Ach, der Wald hat kein Ende. Theodor fiebert. Er spürt einen Druck auf der Schädeldecke, als lasteten viele, viele Baumstämme auf seinem Kopfe. Tränen überquellen sein Auge. Er kann nicht mehr sehen. Er lässt sich neben Günther nieder. Jetzt wartet er. Wartet, wie auf seinen eigenen Tod.
Theodor sah vor sich unzählige Baumstämme, die das Sonnenlicht brachen und dämpften. Aber die Bäume waren körperlos, Schattenbäume. Sie standen nicht fest. Sie befanden sich in einer fortwährenden, unmerklichen Bewegung, als wäre der ganze Wald eine Kulisse aus dünnem Schleierstoff, von einem ganz sanften Wind bewegt. Deutlicher als die Baumstämme, die sich vor ihm befanden, sah Theodor den Detektiv Klitsche hinter sich, sah, wie er eine Beilpicke erhob, mit beiden Händen, und sich reckte, fühlte, wie Klitsche den Atem anhielt. Und dann schloss Theodor die Augen. Als er sie wieder aufschlug, sah er Günther neben sich niederbrechen. Sah er den halboffenen Mund des Liegenden, den halben Schrei, den Steckengebliebenen, und fühlte eine lastende Stille. So ruhig war es im Walde, als wartete alles auf den Todesschrei, der nicht kam.
Zwischen den Brauen Günthers, an der Nasenwurzel, steckte die Spitze der Beilpicke. Sein Angesicht war weiß, violett schimmernd unter den Augen. Noch atmete er. Der Daumen seiner linken, auf der Brust liegenden Hand bewegte sich. Wie ein kleiner, fleischiger, sterbender Pendel. Mit einem letzten Röcheln verzog er die Oberlippe. Man sah seine Zähne und ein Stück weißlich-grauen Zahnfleisches.
Klitsche warf einen Sack über Günther. Die Beilpicke ließ er stecken. Er schleppte ihn weiter über Tannennadeln, über Sandboden, über Zapfen, die leicht knisterten. Da war eine Grube, da hinein fiel Günther. Klitsche zog den Sack fort, um die Beilpicke zu entfernen. Rot und steil, mit unendlich feinem Prasseln, schoss das langgehemmte Blut aus Günthers Stirn hinauf in die Baumkronen. Eine rote Schnur und tropfte von den Tannen.
Unendliches, rauschendes Rot umgab Theodor. Im Felde hatte er dieses Rot gesehen und gehört. Es schrie, es brüllte wie aus tausend Kehlen. Es flackerte, flammte wie tausend Feuersbrünste. Rot waren die Bäume, rot war der gelbe Sand, rot die braunen Nadeln auf dem Boden, rot der scharf gezackte Himmel zwischen den Tannen. In grellgelbem Rot spielte der Sonnenschein zwischen den Stämmen. Purpurne, große Räder kreisten in der Luft. Purpurne Kugeln rollten auf und nieder. Glühende Funken tänzelten zwischendurch, verbanden sich zu sanft gewellten Funkenschlangen, trennten sich. Aus Theodors Innern kam das rauschende Rot. Es erfüllte ihn, schlug aus ihm. Aber es machte ihn leicht und sein Kopf schien zu schweben, als wäre er mit Luft gefüllt. Es war wie ein leichter, roter Jubel, ein Triumph, der ihn hob, ein beschwingendes Rauschen, Tod der schweren Gedanken, Befreiung der verborgen, begraben gewesenen Seele.
Klitsche glitt aus, fiel nieder, stöhnte einmal. Die Beilpicke stand noch eine Weile in der Luft mit aufwärts ragendem Stiel, als wäre sie lebendig und wankte seitwärts. Theodor griff sie auf. Er ahmte Klitsche nach, erhob die Beilpicke und ließ sie niedersausen. Klitsches Schädel krachte ein wenig. Weißgrauer und blutiger Brei quoll aus seiner Stirn. Irgendwo hackte wieder der unermüdliche Specht, zwitscherte der schüchterne Vogel, stieg der schwere Dunst aus dem Waldboden. Mit leichten Schritten ging Theodor durch den Wald. Mürbe Zweige krachten unter seinen Füßen. Leicht war er, wie eine der 100 tänzelnden Mücken.
Nach München meldete der Bericht, dass Günther Klitsche im Kampfe erschlagen habe und von Theodor Lohse nachher umgebracht worden war. Es wurde von den 16 Angehörigen der Stelle S2 bezeugt. Frei war die Bahn Theodor Lohses. Klitsches Erbschaft verwaltete er und baute sie aus. Heiß ging sein Atem, kurz war sein Schlaf und weit das Feld, das er beackerte. Aus 40 Mittelschulen bildete er eine Garde. Unverlässliche Spione schaffte er ab. Dreimal in der Woche hielt er Vorträge. Allmählich begriff er die Zusammenhänge. Er fuhr nach München, er lernte seine Vorgesetzten kennen, einen General, der nie nach Preußen reiste und in Bayern unter dem Namen Major Seifert wohnte. Theodors Fragen gebot man Halt. Es richtete seinen Ehrgeiz auf. Es blies ihm neuen Mut ein. Aber sein Eifer überwältigte ihn selbst, drang aus ihm, verriet ihn. Seinem Fleiß misstraute man. Seine Hitze machte ihn verdächtig.
Auf seine Schar junger Leute allein konnte er sich verlassen. Er schuf einen Saal- und Versammlungsschutz, sprengte sozialistische Versammlungen, zog durch die Straßen mit flotten Gesängen. Er instruierte, rüstete aus, bestrafte Feiglinge, belobte Mutige. Ein kleiner Gott war er. Sich selbst übertraf er. Längst war sein Glaube erschüttert, sein Hass geschwächt, seine Begeisterung ausgekühlt. Er glaubte nur an sich, liebte sich selbst, begeisterte sich an seinen Taten. Er wollte, was er wollte, war ihm nicht klar.
Er wollte Führer sein, Abgeordneter, Minister, Diktator. Noch kannte man ihn nicht außerhalb seiner Kreise, noch brannte der Name Theodor Lohse nicht in den Zeitungen.
Theodor erhielt den Besuch eines Mannes mit dem schriftlichen Befehl, heute noch, spätestens morgen, auf das Gut Luxa in Pommern mit 50 Männern abzureisen. Dort streikten die Landarbeiter. Der Freiherr von Köckwitz rief nach Hilfe. Theodor war erbittert.
Schickt man ihn weg? Ist ein Theodor Lohse nicht unentbehrlich? Will man seinen Namen untergehen lassen? Nicht vergessen soll man Theodor Lohse, in Berlin und in München nicht. Man wird ihn nicht vergessen.
Josef Roth, Das Spinnennetz, Teil 1, mit Martin Carnevali, Norman Hacker, Lena Lautzimis, Bernd Moss, Steven Scharf und Thomas Thieme. Komposition Jakob Diehl, Ton und Technik Wilfried Hauer, Susanne Herzig, Regieassistenz Stefanie Ramp, Bearbeitung und Regie Katja Langenbach. Produktion Bayerischer Rundfunk 2012, Redaktion Katharina Agathos.